Ich möchte noch mit uns beten. Herr, das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn du der Mittelpunkt bist in allem, was uns ausmacht. Wenn du der Mittelpunkt im Herzen bist, aber auch gerade da, wo ich schwach bin, genauso dort, wo ich stark bin. Hab Dank, dass wir das bitten dürfen. Herr, komm du in unser Leben hinein. Wir brauchen dich. Wir sind von deiner Gnade abhängig. Und ich möchte dich darum bitten, dass du es schenkst, dass jetzt auch in dem, was ich weitergebe, alles von mir weggenommen wird und dass du das weitergeben kannst, was dir auf dem Herzen liegt. Und ich möchte dich auch um offene Ohren und offene Herzen bitten, dass du mit deinem Wort, mit deiner Absicht hier heute zum Zuge kommst. Hab Dank dafür. Amen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Serie. Wir haben ja immer diese 6 Wochen vor Ostern, wo wir uns mit einem Thema befassen möchten, wo wir das Gefühl als Gemeindeleitung haben, da ist etwas, wo wir als Gemeinde uns stärken, kräftigen müssen und dass wir deswegen auch darüber in den Gottesdiensten, in den Kleingruppen, aber auch in der persönlichen Andacht uns mit auseinandersetzen können und voneinander lernen können, miteinander auf dem Weg sind. Und diesmal ist Reformation der Herzen dran, Expedition zur Freiheit. Wir haben vorhin etwas von Engel gehört schon. Expedition zur Freiheit heißt, dass wir uns klar machen wollen bei der Reformation der Herzen, 500 Jahre Reformation. 500 Jahre Reformation, da ist ein Gedenktag. Okay, ich denke an etwas Zurückliegendes zurück. Das, worum es uns geht, ist, Reformation ist nicht etwas, wo wir nur auf einen Gedenktag zurückgucken. Reformation ist etwas tagtäglich neu Notwendiges und dass es in unserem Herzen geschieht. Denn da kann Gott was verändern und das Leben neu gestalten. Darum geht es. Und deswegen wollen wir in diesen 40 Tagen das bewusst als einen Glaubenskurs nehmen. Es ist auch so, dass in den Predigten manchmal Dinge nicht einfach zu Ende abgeschlossen sind, dass man hier so ein 30-Minuten-Service-Paket hat mit allen Antworten drin, kann man sowieso nicht machen, und dann kann man nach Hause gehen und ist zufrieden. Nein, es ist bewusst so, dass ein paar Fragen einfach offen bleiben, damit man sie die Woche über weiter durchdenken, gären lassen kann. Ja, wie wollen wir uns mit diesen Thema Reformation beschäftigen. Die Reformation war ein Geschenk, weil sie die Leute wieder dahin gebracht haben, dass man über den Kern des Glaubens nachdenkt, darum ringt, was ist denn eigentlich unsere Grundlage? Und da geht es heute um Gnade, nächsten Sonntag um den Glauben, danach geht es um die Bibel, Christus. Dann geht es um die Bibel, dann geht es um die Gemeinde, das große Riesengeschenk Gottes für uns als Gläubige. Und dann geht es um die, zur Freiheit sind wir berufen. Das sind so die 6 Schritte, die wir gemeinsam gehen möchten. Und es gibt auch ein Buch, Begleitbuch dazu, Expedition zur Freiheit heißt das. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Das lässt sich richtig locker flockig durchlesen, hat aber so viel gute Quergedanken drin, auf die bin ich bislang eigentlich manchmal gar nicht so gekommen. Finde ich toll. Ich stimme nicht mit allem überein. Das ist ja normal so, ne? Stimmt ja auch nicht jeder mit mir überein. Und trotzdem merke ich, ich bin gesegnet, wenn ich das lese. Es kommt Neues in mein Nachdenken rein. Wir haben das für einen sehr guten Preis bekommen. Wir können es für 10 Euro verkaufen, obwohl es eigentlich 19,80 ist. Es kann am Büchertisch abgefragt werden. Dort liegt es dann aus. In den Predigten werdet ihr auch immer wieder Dinge finden, die hier drin stehen, die dann in den Predigten auch auftauchen. Ja, heute ist dran Sehnsucht nach Leben und dass Gnade ein Fundament echter Freiheit ist. Darum geht es heute, aber auch die ganze Woche, dass man es gemeinsam erarbeitet. Luther, der hatte sicherlich so seine Herausforderungen mit dem Leben. Wir haben einiges davon jetzt mal so durch den Brief schon wahrgenommen. Nicht äußerlich, aber innerlich. Er hatte richtig Angst vor seinem Vater. Was hat der für ein Vaterbild gehabt? Runtergedrückt, nie ausreichend, nie genügend für den Vater. Immer Das war falsch. Immer einer, der richtet, immer einer, der draufhält, sogar einer, der ihn fremdbestimmt, dass in der Vergangenheit er zurückgeholt wurde, aber dass auch das Jurastudium von ihm vorgegeben wurde, dass schon vorgegeben war, wie seine Karriere aussehen würde. Selbst seine Ehefrau, meine Güte, das war sehr, sehr eng. Und er hatte Angst vor seinem Vater gehabt. Aber er hatte auch Angst vor dem Sterben. Er hat es ja mitbekommen, da waren die beiden Brüder an der Pest gestorben, Freund ist gestorben, da war das Minenunglück in der Heimatstadt. Und er hat kapiert, hey, Sterben ist nicht an ein bestimmtes Alterslevel gebunden, das kann jedem passieren. Und er hat Angst gehabt, wo bin ich denn dann? Bin ich im Himmel? Und er hat wieder das gleiche Empfinden gehabt, ich bin nie und nimmer gut genug. Ich genüge nicht den Anforderungen. Das ist ein richtender Gott, genau wie mein Vater. Und insofern hatte Martin Luther wirklich Hunger auch nach Leben oder lass mich bitte tot sein. Und dann kam diese erste Weichenstellung bei ihm. Da hat der Blitz ihn in Morast reingerissen. Und obwohl er dann in dem Morast lag, nach seinem Schrei, heilige Anna, hilf mir, kam plötzlich eine Ruhe bei ihm rein, so ein Glücksgefühl steht da drin. Und er merkt, da ist jetzt in diesem Moment eine Weiche in meinem Leben gestellt worden, die führt mich weiter, die holt mich raus. Und er hat gemerkt, hey, ich bin frei, ich kann meinem Vater mitteilen, dass ich das nicht mehr mitmache. Ich habe eine eigene Entscheidung getroffen und die gehe ich. Gott hat mir diesen Blitz gegeben. Es ist ein Gottesgeschenk. Und er kann seinem Vater sogar sagen, hier, freu dich mit mir über meine Freiheit. Das war eine echte Freiheit, dass er den Satz, glaube ich, darunter schreiben konnte. Aber das ist etwas, wo er gedacht hat, da bricht die Freiheit durch. Jetzt gehe ich ins Kloster, alles toll. Und dann kommt er ins Kloster und er erlebt, da kriege ich auch nicht die Antwort. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kriege ich meine Schuld vergeben? Alles, was da angeboten wurde, von Ablassbrief bis Beichte und sonst was, half ihm nicht. Luthers Vorstellung von Gott war geprägt von seinem Vater. Das Bild, was er von seinem Vater hatte, züchtigend, immer nicht genügend, bestimmend, lebens, praktisch abquetschend, niederdrückend, so sah er Gott. Das war sein Gottesbild. Und es sollte noch so ungefähr 6 bis 10 Jahre dauern. Die Zeit ist nicht genau datierbar, wann er dieses Highlight hatte mit dem Römerbrief. Aber es hat noch 6 bis 10 Jahre gedauert, bis er diese Freiheit gewonnen hat und erkannt hat, Gnade. Gnade verändert mein Leben. Und ein komplett neues Gottesbild bekommen hat. Das, was Martin Luther damals dann aufging in diesem Aha-Erlebnis aus dem Römerbrief, das kommt auch gut in dem Gleichnis heraus, das Jesus selber weitergegeben hat, nämlich das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Das steht in Lukas 15, Vers 11 bis 32. Dort steht, Jesus fuhr fort, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil meiner Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und er vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier, der war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagt dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun, da kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergekommen. Eine Geschichte mit einem offenen Ende. Der jüngere Sohn fordert kackfrech das Erbe von seinem Vater, obwohl er noch lebt und will sich auszahlen lassen. Er gibt nichts mehr auf den elterlichen Hof und will abhauen. Dass seinem Vater das wehtut, schert ihn überhaupt nicht. Er sieht nur sich. Er macht sich auf, bringt alles durch und er landet sehr zügig im Dreck, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dort kommt er zur Besinnung und er kapiert, hey, ich bin bei meinem Vater schuldig geworden. Aber bei meinem Vater gibt es wenigstens was zu essen. Ich möchte als Tagelöhner hingehen und ich möchte mich bei meinem Vater entschuldigen, um Vergebung bitten. Und das war eigentlich genau der Punkt, an dem Martin Luther hing. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich meine Schuld vergeben bekommen? Und deswegen ist es wichtig, jetzt mal hier auf den Vater zu achten, in Bezug auf Gnade. Wie geht der Vater damit um? Der Vater vergibt. Aber wann hat er vergeben und wie hat der Sohn es geschafft, dass sein Vater ihm vergibt? Der wichtigste Punkt zuerst, der Sohn hat es gar nicht geschafft. Der hat gar nichts dazu beigetragen. Das war nur der Vater. Und wann er vergeben hatte, wird auch nicht deutlich. Es kann sein, als er gerade rausgegangen ist, in Saus und Braus gelebt hat, kann sein, dass er ihm vergeben hat, als er bei den Schweinen war. Oder es kann sein, dass er ihm vergeben hat, wo er gesehen hat, da hinten kommt er. Das wird uns nicht gesagt. Aber was uns gesagt wird, ist, lange bevor der Sohn seinen Mund aufkriegt, hat der Vater unterschiedliche Dinge gemacht. Er sieht ihn. Er freut sich. Er rennt drauf los. Er nimmt ihn in den Arm. Egal, wie stinkt und wie es dreckig ist. Und er küsst ihn. Und er macht es, weil er nicht den Dreck sieht, sondern seinen Sohn. Und danach kommt erst, dass der Sohn sagt, hey, ich bin nicht würdig, noch nicht mal würdig, dein Sohn genannt zu werden. Und ich habe gegen dich und gegen Gott gesündigt, vergib mir. Der Sohn hatte recht. Er war nicht würdig. Er hatte kein Recht mehr, Sohn zu sein. Aber der Vater hatte recht. Er hatte das Recht, gnädig zu sein. Und von dem Recht hat er Gebrauch gemacht und hat gesagt, nun kleidet ihn mal ein, gebt ihm die Kleider und lasst ihn wieder in den alten Stand zurückkehren, inklusive Siegelring und die Autorität, die Autorisierung. Das ist ein ganz anderer Vater gewesen, als Martin Luther ihn kannte. Und an diesem Vater wird deutlich, was Gnade bedeutet. Wie gesagt, so 6 bis 10 Jahre später ist Martin Luther auf genau diesen Zusammenhang gestoßen in der Bibel und das hat ihn umgehauen. Das hat sein Gottesbild total verändert. Da gibt es 2 Stellen, die ich lesen möchte. Einmal Römer 3. Dort steht, doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und zu allen zugutekommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und eine 2. Stelle, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Geschenk Gottes. Geschenk Gottes. Das ist etwas, was man eigentlich nicht begreifen kann. Jesus hat die Macht und die Autorität, diese Gnade zu geben. Er hat die Vergebung erworben durch seinen Tod am Kreuz und kann sie jedem in seiner Gnade geben, ohne dass irgendeiner eine einzige Leistung gebracht hat. Das ist etwas, was man eigentlich schwer verstehen und begreifen kann. Das Thema von heute, Gnade, und von nächsten Sonntag mit Glaube, ist sehr eng miteinander verwoben. Jörg Lühling wird nächsten Sonntag das mit dem Glauben aufnehmen und auch deutlich machen, wie dieses Glauben, dieses Vertrauen in Jesus, das ist, was die Gnade Gottes, die uns ohne ein Zutun, ohne eine Bedingung zuteil wird, wie wir sie aufnehmen und bei uns leben lassen. Das gehört ganz eng, fast wie Karfreitag und Ostern zusammen, kann man eigentlich nicht trennen. Aber das kommt in diesem Römerbrief sehr deutlich zum Ausdruck, wo auch deutlich wird, es geschieht durch Glauben und durch Gnade, durch beides. Das ist das, was es ausmacht, dass Gott uns Gnade schenkt. Jesus macht durch dieses Gleichnis deutlich, Gnade ist viel breiter als nur Vergebung. Wenn man sich das mal so vorstellt, versucht es mal so vom inneren Auge zu haben, da ist der Vater. Man sieht ihn sein Gesicht. Man sieht die Freude, die hochkommt und das Erkennen, der Sohn ist da. Und wie er dieses Sehnen hat, möglichst schnell loszurennen, um schnellstmöglich bei ihm zu sein und ihn in den Arm einzuschließen und zu herzen. Da ist so viel Liebe, so viel echte Freude drin. Das ist weit, weit mehr als Vergebung. Das ist Annahme, ist Wertschätzung durch Gott, durch den Gott, wo Martin Luther so eine Angst vor hatte, dass er ihm nie und nimmer gerecht werden würde. Aber es ist noch mehr. Es ist dieses Einkleiden in die Stellung eines Sohnes wieder hineinnehmen, wie mit dem Siegelring, dass man sieht, okay, er hat diese Autorität. Und es gibt noch ein Fest dazu. Auch das gehört zur Gnade. Dieses sich freuen und fröhlich sein. Das fand ich übrigens im Buch ganz gut. Da hatten die auch was geschrieben, und zwar hatten die in einer Gemeinde mal so eine katholische, eine afrikanische Delegation bekommen. Die haben nicht ganz gut verstehen können, worum es da geht. Was müssen sie dann machen? Die müssen mit den Augen gucken, was da in der Gemeinde abläuft. Und die hatten richtig schönen organisierten Ablauf. Aber die Afrikaner haben hinterher gesagt, Aber wo war denn die Freude? Die haben nämlich nur die Person angeschaut, wie Personen in dem Gottesdienst saßen. Und sie haben gefragt, wo ist denn eigentlich eure Freude, wenn ihr eine frohmachende Botschaft habt? Dann haben sie gesagt, ja, wir haben die innere Freude in Deutschland. Aber das klappte auch nicht, denn am Abend vorher haben sie mitgekriegt, wie die feiern konnten. Also das ging auch nicht. Also das ist eine Hinterfragung, wo aber die Bibel sagt, zur Gnade gehört die Freude, das Feiern miteinander und sich freuen über das, was Gott an einem getan hat. Ja, Gnade, sie ist frei von Leistungen. Gnade ist auch frei von geistlichen Leistungen. Es gibt Leute, die haben Vorstellungen, okay, wenn einer die Vergebung annimmt, dann muss er genau das, und zwar genau in der gleichen Reihenfolge machen. Ansonsten ist die Bekehrung gar keine richtige Bekehrung. Nur so kann man zum Glauben kommen. Und wenn wir uns das hier anschauen, Jesus und Gott durchbricht die Schemata. Wir haben es hier beim Vater gesehen. Wenn wir reingucken bei der einen von anderen als stadtbekannte Sünderin bezeichnet und abgecancelten Frau, die Jesus die Füße gesalbt hat, die kommt nur rein und Jesus sagt ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wieder eine ganz andere Art. Oder wo vor Jesus einer runtergelassen wurde, gelähmt. Der hat die Erwartungshaltung, hey, Jesus hat schon so viel geheilt, ich werde geheilt. Gehe ich mal von aus, dass er die hatte. Und Jesus guckt ihn an und sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Jesus hat eine Hoheit, die Gnade heißt. Und diese Hoheit macht in Gnade das, was für die Person wichtig und dran ist. Ohne Vorleistung, ohne Vorbedingungen. Die Bibel spricht ganz klar davon, das Bekennen von Schuld, dass das Gott um Vergebung bitten notwendig ist, auch für den inneren Heilungsprozess. Aber dieses Bekennen um Vergebung oder Bitten um Vergebung ist nicht die Eintrittskarte zu Gottes Herzen und zur Vergebung, sondern sie ist etwas, was geschaffen wird durch den Raum der Gnade, den Gott einem gibt, wo man dann die Freiheit hat, auch das Vertrauen Gottes zu sagen und um Vergebung zu bitten. Insofern, heißt nicht, dass man nicht um Vergebung bitten soll, aber Gott ist groß und erhaben. Und er hat so seine eigenen Reihenfolgen manchmal. Gnade ist breiter als Vergebung, weil Gnade alles betrifft, was wir in unserem geistlichen Umfeld, in unserer Beziehung zu Gott leben. Und ich möchte aber auch uns allen einfach mal die Frage mit auf den Weg geben für die vor uns liegende Woche. Kann es sein, dass wir die Gnade vergessen haben in manchen Sachen, die in unserer Beziehung zu Christus sind? Nehmen wir mal das Beten. Wenn wir ein Gebetsanliegen haben, schwingt es da manchmal mit, dass man sagt, okay, wir müssen mehr beten, wir müssen kräftiger beten, es müssen noch mehr Leute beten. Finde ich wichtig. Steht auch in der Bibel, dass die Gemeinde in Jerusalem jetzt Gott bestürmt. Die Sachen finde ich wichtig, dass man sich im Gebet vereint. Aber ich finde es wichtig, auch einfach mal miteinander ehrlich darüber zu sprechen, wo habe ich eventuell auch manche Dinge bei mir in meiner Empfindung, in meiner Motivation, wo ich dieses Empfinden habe, wenn ich jetzt mehr bete, dann tut Gott mehr. Aus einem Leistungsgedanken heraus. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und ich finde es wichtig, dass wir mal so ehrlich Dinge erstmal stehen lassen und fragen, ist das bei uns der Fall? Ich sage ja nicht, ist der Fall. Aber dass wir den Mut haben, da mal drauf zu schauen. Das Gleiche gilt für Fasten, was sehr ähnlich ist. Das Gleiche gilt aber auch für alles, was ich eigentlich in der Nachfolge mit Jesus mache. An welchen Stellen habe ich die Gnade verloren? Die Gnade aus dem Blick verloren, dass eigentlich alles Berufung, Begabung, Befähigung, Stärken, Schwächen, alles ist seine Gnade, dass ich das aus dem Auge verloren habe. Deswegen nehmt das rein in eure Hauskreise, in eure Familiendiskussionen oder sonst was. Bleibt da dran, was ist die Gnade für mich persönlich? Und ein anderer Punkt hängt auch mit der Gnade zusammen. Wenn ich mir in Epheser 3 anschaue, 4 Vers 7 anschaue, steht dort, jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Und Paulus schreibt, die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Paulus war sowas von, ja, von Gott begabt, berufen, befähigt, toll. Wenn ich das in meinem Umfeld mitkriege, dass Gott in seiner Gnade unterschiedlich gibt. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich das Empfinden habe, in der Beziehung hat aber der eine mehr abgekriegt? Oder wie gehe ich damit um, in der Beziehung habe ich mehr abgekriegt? Auch damit muss umgegangen werden. Und dass man sich mal fragt, gibt es da nicht manchmal auch den Gedanken, oh, das ist aber jetzt unfair. Wenn freie Gnade, dann bitte für alle gleich. Und plötzlich kommt diese Frage, wie hängen Gnade, 100% reine Gnade und Gerechtigkeitsempfinden zusammen? Ich möchte keine Antwort darauf geben. Ich finde es wichtig, dass wir miteinander darüber sprechen und mal darüber nachdenken, wie stark weiß ich, was Gnade ist und lebe es. Der ältere Sohn hatte offensichtlich damit seine Schwierigkeit. Er hat seinem Vater das so vorgehalten. Er hat ein Unverständnis gehabt. Wie kannst du dem, der alles rausgeschmissen hat, den jetzt so behandeln? Und er war gnadenlos zu seinem Bruder. Gnadenlos zu seinem Vater. Der Ältere war getrimmt auf Leistung, auf Gehorsam, auf Erfüllen von Gesetzen, auf Erfüllen von Regeln. Und er war zu Recht sauer auf seinen Vater. Das war zumindest sein Empfinden. Er hatte ein Anrecht erworben, weil er sich doch immer so toll eingebracht hat. Und plötzlich merkt man, der ist wirklich verloren. Der ist innerlich verloren von seinem Vater. Und er denkt, er wäre noch drin. Und auch auf ihn muss der Vater zugehen. Er muss beiden Söhnen entgegengehen, weil beide Söhne verlorene Söhne sind. Und das, was ich als Anregung eigentlich ganz gut fand, war hier auch in dem Buch, dieser Punkt, sind wir eventuell eine Gemeinde der älteren Brüder. Das hat auch mit Gnade was zu tun. Sind wir eine Gemeinde der älteren Brüder? Und wenn ja, was hieße das? Was hieße das in Bezug auf Offenheit, Raum geben, auch für Andersartigkeit? Wir gucken bei dem Gleichnis so schnell auf den verlorenen Sohn, den Jüngeren. Aber kriegen wir mit den verlorenen und den Älteren und das, was hier auch noch genannt wurde, fand ich auch bemerkenswert. Mit welchen Leuten hat sich Jesus abgegeben? Wer lag Jesus auf dem Herzen? Das waren die, die wirklich keine Perspektive mehr hatten. Das waren die, die gesagt haben, ich brauche diese Gnade. Warum finden so wenig in unsere Gotteshäuser? Sind wir Gemeinden der älteren Geschwister? Ich will einfach nur das als Punkte reingeben in eure Gedanken, damit er darüber spricht. Denn nur wenn wir gemeinsam darum ringen, neu zu erfahren, neu zu erfassen, was Gnade bedeutet, können wir auch Gnade empfangen. Und wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Und deswegen, der Vater öffnet das Haus für beide. Für den, der offensichtlich abgehauen ist und nichts mit Gott zu tun haben wollte und ihn sucht. Und das Haus wird geöffnet durch Gnade für den, der die ganze Zeit dabei ist, aber vielleicht einfach nicht spürt, dass da wirklich diese Liebe, diese Freiheit, das wahre Wesen Gottes ihn berührt. Und dass wir miteinander darüber sprechen, welche Erfahrungen machen wir da und wie gehen wir damit um. Und der letzte Gedanke dazu, Gnade ist ein Riesengeschenk. Dort, wo wir untereinander gnadenvoll miteinander umgehen, entsteht ein Riesenfreiraum an Freiheit. Freiheit, sich zu äußern, Freiheit, Mut zu haben, was zu wagen, Freiheit, auch Unterschiedlichkeit auszuhalten. Und Jesus hat die Gemeinde dazu berufen. Er möchte, dass wir mit der Gnade die Hilfe bekommen, dass ich weiß, ich bin geborgen und geliebt bei Gott. Und nicht wegen meiner Leistung, sondern weil er mich liebt. Es hilft mir, dass ich den anderen annehmen kann. Und er hilft mir dabei, nicht mich über den anderen zu erheben, genauso wie er mir hilft, mich nicht runterzumachen und minderwertig zu fühlen. Und diese Gnade hilft mir auch, mich zu bewahren davor, dass ich einfach andere runterbügel, in Kategorien reingehe und nur noch über Schubladendefinitionen miteinander spreche. Es hilft, dass Gemeinde wieder ein Ort der Gnadentankstelle wird, wie Tobias es letzten Sonntag gesagt hatte. Das ist die Berufung der Gemeinde. Wir werden am nächsten Sonntag da noch weitermachen, weil jetzt das Vertrauen in Gott ein ganz wichtiger Schritt ist, der zu der Gnade dazugehört. Aber ich bitte euch, nehmt das hier jetzt nicht so als Predigt und okay, wir gehen nach Hause und essen und dann ist gut, sondern nehmt das bitte mit rein in eure Hauskreise. Sprecht selber mal vielleicht in der Familie ab und zu darüber, wie gehen wir noch mit Gnade um, an welchen Stellen nehme ich die Gnade Gottes, die er mir geschenkt hat, von der ich 100% abhängig bin, wie nehme ich die wahr? Ich wünsche uns Gottes Segen bei diesem Nachdenken, bei diesem Reformieren im Herzen, nicht Revolution, sondern Reformation. Okay, Amen.